Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören eine Sonderausgabe des Springer Medizin Podcasts zum Thema Testosteronmangel, die wir mit freundlicher Unterstützung von Bazin Healthcare Germany erstellt haben. Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Dieser Testosteronmangel, woher er dann auch immer kommt, ist gar nicht so selten. Man weiß es nicht ganz genau, aber ungefähr 3-5% aller Männer sind auf jeden Fall davon betroffen.
Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern, heute mit freundlicher Unterstützung von Bazin Healthcare Germany. Wir sprechen heute über ein Problem, das Männer betreffen kann und mitunter weitreichende Folgen mit sich bringt. Aber dieses Problem ist gut behandelbar. Die Rede ist von Testosteronmangel. Testosteron, das ist das bekannteste und wichtigste männliche Sexualhormon. Es beeinflusst in der Jugend die Ausbildung der Sexualorgane, aber auch den männlichen Körperbau und weitere männliche Körpermerkmale, wie zum Beispiel eine tiefe Stimme. Das sind auf organischer Seite die bekanntesten Funktionen von Testosteron, aber auch auf die Psyche und Stimmung hat Testosteron einen Einfluss. Im Laufe des Lebens kann es jedoch vorkommen, dass der Testosteronspiegel im Blut abnimmt. Davon können auch schon Männer ab 40 betroffen sein. Dann ist die Ursache häufig eine oder mehrere Begleiterkrankungen wie Übergewicht oder Adipositas, Hypertonus oder Diabetes mellitus Typ 2. Für die Betroffenen kann es dann zu physiologischen, aber auch psychischen Problemen kommen, die sich mitunter sogar gegenseitig verstärken. Wie man diesen Teufelskreis durchbricht, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was dabei beachtet werden muss, darüber spreche ich heute mit Professor Michael Zitzmann. Er ist Oberarzt in der Andrologie am Uniklinikum Münster und Experte für die Behandlung von Testosteronmangel. Hallo, Herr Zitzmann.
Guten Tag.
Herr Zitzmann, lassen Sie uns doch mal zunächst die Definition klären. Wann spricht man denn eigentlich von einem Testosteronmangel?
Also ein Testosteronmangel, wenn man ist keine Lifestyle-Erscheinung, sondern tatsächlich ein Hormonmangel. Man nennt das auch Hypogonadismus, das heißt also die Hoden produzieren zu wenig Testosteron. Das kann verschiedene Ursachen haben, kann in den Hoden selbst liegen, kann auch an der Hirnanhangsdrüse liegen. Und es kann auch daran liegen, dass der Mann generell übergewichtig oder krank ist. Die Diagnose wird immer gestellt im Zusammenhang mit Symptomen. Wir wollen ja keine Laborwerte, sondern Patienten behandeln, aber auch nur, wenn es nötig ist. Also die Symptome müssen vorhanden sein und zweimal sollten Grenzwerte für Testosteron unterschritten werden, also zweimal gemessen. Man kann sowohl gesamtes als auch freies Testosteron, das also nicht an Eiweiße gebunden ist, messen. Das sollte man auf jeden Fall vorher machen. Dieser Testosteronmangel, woher er dann auch immer kommt, ist gar nicht so selten. Man weiß es nicht ganz genau, aber ungefähr 3-5% aller Männer sind auf jeden Fall davon betroffen. Das Ganze ist auch nicht wirklich altersabhängig, sondern hängt hauptsächlich von den Erkrankungen oder Komorbiditäten ab. Es gibt natürlich auch erblich bedingte Formen des Testosteronmangels, wie zum Beispiel das Kleinefelter-Syndrom, wo aufgrund von chromosomalen Störungen die Hoden betroffen sind. Es kann auch sein, dass die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse, nicht richtig arbeitet, weil ein Adenom dort vorliegt. Aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass es Erkrankungen sind, die mit dem Alter kommen, aber nicht unbedingt mit dem Alter kommen. In den allermeisten Fällen ist es tatsächlich aber Übergewicht oder ein Typ-2-Diabetes. Man kann also insofern nicht wirklich von Wechseljahren des Mannes sprechen, wie man das von der Frau kennt.
Jetzt haben Sie gerade schon von Symptomen gesprochen und auch schon so Merkmale erwähnt. Wie lässt sich denn ein Testosteronmangel äußerlich erkennen? Kann man den äußerlich erkennen? Gibt es da Merkmale, die auf einen Testosteronmangel hindeuten können?
Also manchmal geht das tatsächlich. Häufig betrifft es den Mann einfach, indem er sagt, ich muss mich viel seltener rasieren zum Beispiel. Und es ist mehr Bauchfett vorhanden, reduzierte Muskelmasse. Wenn man den Patienten untersucht, ist auch oft das Hodenvolumen reduziert. Viele werden auch sagen, ja, so die Haare an den Armen und Beinen fallen mehr aus. Die sind einfach viel weniger als früher. Das sind aber sehr unspezifische Symptome. Es kann da zum Beispiel auch noch eine Anämie geben. Das kann man ja auch manchmal an der Schleimhaut erkennen. ob zu wenig rote Blutkörperchen vorhanden sind. Aber das ist alles nicht so ganz genau. Die meisten Patienten werden einfach zum Arzt kommen, nicht deswegen, sondern weil sie sexuelle Funktionsstörungen haben. Das können also Erektionsprobleme sein oder auch ein Libidoverlust. Und noch häufiger ist es, dass sie sagen, ich fühle mich einfach müde bis depressiv, antriebslos, einfach schlapp und nicht mehr wie früher. Das ist natürlich jetzt nicht ganz genau auf den Testosteronmangel zugeschnitten. Das kann auch einfach mal so passieren. Es kann auch passieren, wenn Schilddrüsenprobleme vorliegen. Und insofern muss ein Arzt auch verantwortlich und genau nachschauen, was der Grund dafür ist.
Jetzt sprach ich ja anfangs schon von einem Teufelskreis und das entspricht ja auch dem, was Sie gerade erzählt haben. Wenn Testosteronmangel zum Beispiel Übergewicht verursacht, dann kann das natürlich auch eine Antriebslosigkeit zur Folge haben oder aber eine metabolische Störung wie Diabetes Typ 2 begünstigen.
Ja, und das geht auch noch darüber hinaus. Also sowohl ein Testosteronmangel führt dazu, dass Bauchfett aufgebaut wird, aber es kann natürlich auch sein, dass Bauchfett durch Signalstoffe wie zum Beispiel das Leptin oder inflammatorische Zytokine oder auch eine erhöhte Aromatisierung, also die Umwandlung von Testosteron in Östrogen, in die männliche Hormonachse eingreift. Das heißt, sowohl die Hirnanhangsdrüse als auch die Hoden werden durch das Leptin, durch die Entzündungsenzyme und das erhöhte Östradiol gestört. Das heißt, das Bauchfett kann zum Hypogonadismus beitragen und der trägt dann dazu bei, dass man noch weiter Bauchfett aufbaut. Und natürlich ist es einfach so, wenn man übergewichtig ist, dann hat man auch weniger Lust, irgendwas zu machen. Daraus resultiert dann wieder eine Antriebslosigkeit. Also das ist insofern, muss man sagen, natürlich auch dann selbst herbeigeführt. Und man kommt dann ganz schlecht wieder heraus, weil der Testosteronmangel natürlich auch dazu beiträgt, dass ein Motivationsverlust da ist.
Jetzt wird ja eine Testosterontherapie erstmal primär gegen den Mangel an Testosteron verschrieben. Aber dieser Teufelskreis, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, den Sie jetzt auch nochmal so schön erläutert haben, der kann dann also auch durchbrochen werden.
Genau, Testosteron gibt man erstmal gegen den Mangel an Testosteron, ansonsten sollte man es ja auch nicht nehmen. Und es gibt natürlich auch Kontraindikationen, wie zum Beispiel ein Kinderwunsch. Unter Testosteron werden keine Spermien gebildet. Da muss man andere Wege gehen. Aber wir hatten hier ja darüber gesprochen, ein Teufelskreis, gerade aus Bauchfett und Testosteronmangel. Kann der durch Testosteron durchbrochen werden? Ja, zum Teil, aber da gehören natürlich auch noch andere Dinge dazu. Einfach nur sitzen bleiben unter Testosteron wird nicht helfen. Also tatsächlich gerade bei diesen Formen ist es schon wichtig, dass man auch seinen Lebensstil ändert, sich mehr bewegt und auch anders ernährt. Das ist also ganz wichtig. Gerade eben bei Übergewicht und beim Typ-2-Diabetes natürlich auch. Es gibt Studien, die das ganz klar zeigen, dass Männer, die kurz vor einem Diabetes stehen, also prädiabetisch sind, seltener dann das Vollbild des Typ-2-Diabetes entwickeln, wenn sie nicht nur ihren Lebensstil ändern, also sich mehr bewegen und anders ernähren, sondern gleichzeitig auch noch Testosteron bekommen, vorausgesetzt natürlich, dass ein Testosteronmangel da ist. Und es gibt auch Studien, die andere Dinge zeigen, dass zum Beispiel die Anämie weniger wird. Das ist zum Beispiel diese große Traverse-Studie, die mit über 5000 Männern über einige Jahre gelaufen ist, gezeigt. Aber auch andere Studien, die vorher da waren, haben gezeigt, dass gegenüber Placebo-Testosteron tatsächlich eine Anämie korrigieren kann. Und das Gleiche gilt auch für andere Dinge, wie zum Beispiel die Depressionen. Das Testosteron ist wichtig für das psychische Gleichgewicht und die positive Stimmung. Und wenn das niedrig ist, dann resultiert oft auch eine Antriebsschwäche daraus mit Stimmungsschwankungen bis hin zur Depressivität oder sogar Angst. Kann also tatsächlich den Teufelskreis von Antriebsschwäche, Übergewicht und Depression helfen zu durchbrechen.
Für wen ist denn so eine Testosterontherapie dann geeignet?
Also ein Hormon sollte man ersetzen, wenn es fehlt unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn es dann auch noch Symptome gibt bei dem Patienten. Das kennen wir ja auch alle von zum Beispiel der Schilddrüsenunterfunktion. Also Männer mit Hypogonadismus, also einem symptomatischen Testosteronmangel, die können Testosteron bekommen. Insbesondere sind es ja die, die eine Hodenunterfunktion haben, eine Störung der Hypophyse oder eben halt übergewichtig sind oder einen Typ-2-Diabetes haben. Das sind so die Risikopatienten, bei denen wir das am häufigsten finden. Und wie gesagt, wenn jemand einen Kinderwunsch hat, dann geht das nicht. Oder wenn zum Beispiel ein Prostatakarzinom unbehandelt vorliegt, dann können wir auch nicht einfach Testosteron geben. Wobei Testosteron jetzt keine Karzinome macht, aber natürlich sollte man das nicht in ein unbehandeltes Prostatakarzinom hineingeben.
Wenn man jetzt als Patient den Verdacht hat, dass tatsächlich bei einem selbst ein Testosteronmangel vorliegt, wie geht man denn dann am besten vor?
Man kann natürlich einfach, das ist am besten, seinen Facharzt aufsuchen, am besten den Andrologen, aber viele Urologen und Hausärzte haben sich da auch eine Expertise angeeignet. Man kann im Internet einen Test machen, um zumindest mal einen groben Überblick zu bekommen, unter www.testocheck.de. Da ist ein Fragebogen, wo man einfach mal sehen kann, wenn man einen bestimmten Punktwert hat, dass das dann schon wahrscheinlich ist und dass man damit dann vielleicht doch eher zum Arzt gehen sollte.
Und wenn es tatsächlich sich bestätigt, dass ein Testosteronmangel vorliegt, wie kann dann die Testosterontherapie angewendet werden?
Also Testosteron ist verschreibungspflichtig. Und man kann das auf unterschiedliche Arten geben. Man kann das in den Muskel injizieren. Da gibt es sogar auch noch wieder verschiedene Arten, die kurz, also 2 Wochen oder lang wirken. Das wären dann 3 Monate. Je nachdem, wie man das möchte, kann man dann aber auch, und das wird von den meisten Patienten so gemacht, ein Gel auf die Haut auftragen, das natürlich auch verschreibungspflichtig ist. Das ist in so einem Dosierspender und man nimmt dann 2 oder 3, vielleicht auch mal 4 Hübe. Das würde der Arzt dann mit dem Patienten herausfinden, wie die Testosteronspiegel sind. Insgesamt unterscheiden sich die Therapieformen also. Diese Spritzen sollte immer der Arzt geben. Natürlich ist dann das so, dass die Patienten auf jeden Fall ihr Medikament bekommen, aber das ist dann auch nicht so schnell absetzbar. Zum Beispiel bei Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente nehmen, kann man es nicht gut spritzen. Gerade das Makomar oder die neuen oralen Antikoagulantien. Beim Gel ist es anders. Das kann man durchaus auch bei diesen Medikamenten mit einsetzen, weil es ja einfach auf die Haut aufgetragen wird. Und man kann die Dosis dann auch leichter einfach anpassen an den Patienten und an sein Wohlbefinden. Denn generell ist es ja so, der Körper schüttet normalerweise das Testosteron eher morgens aus und abends weniger. Und mit dem Gel macht man diese Rhythmik einfach nach. Und das zeigt sich in einigen Studien, dass dadurch auch ein geringeres Risiko von Nebenwirkungen wie zu viele rote Blutkörperchen oder zu viel Östrogen entstehen können.
Jetzt haben wir ja gerade schon besprochen, also Testosteron reguliert ganz verschiedene Körperfunktionen. Da ist es sicherlich nicht trivial, durch eine Therapie auch ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Was ist denn über die Sicherheit einer Testosterontherapie bekannt? In der Vergangenheit wurde zum Beispiel immer mal wieder der Einsatz bei gleichzeitigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen diskutiert.
Ja, man hat gedacht, die Männer, die sterben doch eher als Frauen. Und dann auch noch an Herz-Kreislauf-Problemen. Das liegt bestimmt am Testosteron. Aber das ist natürlich eine Schlussfolgerung, die man nicht so einfach ziehen kann. Insgesamt war das Ganze, sag ich mal, im besten Falle nicht geklärt. Und die amerikanischen Gesundheitsbehörden haben eine klärende Studie verlangt. Das ist diese Traverse-Studie. Die wurde bei über 5000 Männern, die schon eine Geschichte einer kardiovaskulären Erkrankung hatten oder ein sehr hohes Risiko und die auch älter waren, durchgeführt. Also wie gesagt, über 5000 Männer, die waren alle älter als 45 Jahre und die Studie ging über 4 Jahre. Und man hat, um das mal zusammenzufassen, gesehen, es gab nicht mehr Ereignisse, nicht mehr Herzinfarkte, nicht mehr Schlaganfälle oder irgendetwas anderes unter der Testosterongabe im Vergleich zu den Männern, die Placebo hatten.
Und wie verhält es sich dann mit der Prostata? Auch da gab es in der Vergangenheit Diskussionen über mögliche Folgeerscheinungen bei einer Testosterontherapie.
Ja, ganz genau. Das ist das andere wichtige Thema. Und in der gleichen Studie wenn man dann schon mal so eine Studie macht, dann muss man sich natürlich auch andere Dinge noch mit angucken. Und da hat man dann auch gleich geschaut, wie oft ein Prostatakarzinom auftritt. Und das war insgesamt selten und bei beiden Gruppen gleich. Man kann also sagen, Testosteron führt nicht zu mehr Prostatakrebs und führt auch nicht zu mehr Herzinfarkten. Insbesondere das ist ja für ältere Männer relevant. Das ist so der Aspekt Sicherheit. Und natürlich muss man auch einen Benefit davon haben. Und da konnte diese Studie auch zeigen, dass zum Beispiel die Anämie reduziert wurde, dass die Sexualität der Männer deutlich besser wurde und dass auch Scores in Fragebögen, die zum Beispiel die Depressivität widerspiegeln, deutlich besser waren. Also weniger Depression, weniger schlechte Stimmung.
Also das bedeutet, dass weder eine kardiovaskuläre Vorerkrankung noch Prostatakomplikationen gegen eine Testosterontherapie sprechen. Das ist ja eine beruhigende Botschaft. Was möchten Sie denn Betroffenen und Hausärztinnen und Ärzten mit auf den Weg geben?
Es ist wichtig, dass die Patienten bei dem Verdacht, wenn sie selber denken, da stimmt irgendwas nicht, den Arzt ansprechen. Sie können diesen Fragebogentest im Internet machen. Sie können sich beim Arzt die Testosteronspiegel messen lassen. Und wenn Symptome und Testosteronmangel zusammenpassen, dann kann man sich gut überlegen, ob man nicht doch so eine Therapie machen will. Und für die Ärzte gilt das im Grunde genommen entsprechend. Wenn man einen Patienten hat, der über solche Symptome klagt, wie Niedergeschlagenheit, und wir haben den Verdacht, er ist auch übergewichtig und geht in Richtung Typ 2 Diabetes, dann kann man den Testosteronspiegel bestimmen. Man kann die Patienten einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen lassen. Und wenn dann tatsächlich die Indikation da ist, also Symptome und zweimal niedrig gemessener Spiegel, dann kann man es verordnen oder an einen Facharzt überweisen, falls man das nicht selber möchte.
Vielen Dank, Herr Zitzmann, für diese Einordnung und die Einblicke und auch für die ermutigenden Schlussworte.
Vielen Dank, Frau Ring.
Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung von Bizin Healthcare Germany produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.